Schade. Für so etwa das erste Viertel eines größeren Artikels in der Süddeutschen hatte ich die Hoffnung, dass sich da langsam etwas täte im arrogant vor sich hindämmenden deutschen Feuilleton, das auch im Jahre 38 nach Donkey Kong immer noch auf einen erhellenden Moment wartet, wie man mit dieser neuen Kunstform Computerspiel umzugehen habe, ob es sich überhaupt um eine handle und warum so etwas Kindisches und irgendwie auch Ekliges jetzt neuerdings als kulturell wichtig zu gelten habe. Wobei eigentlich war diese Hoffnung schon nach der Überschrift nur noch schwach. Als Kulturgut nicht ernst genommen, titelt der Artikel, und er macht, was so viele Artikel machen, die sich mit Games außerhalb der eigenen ästhetischen Kernkompetenz beschäftigen. Zunächst einmal werden ein paar unbestreitbare Fakten präsentiert, daraus dann allerdings einigermaßen hanebüchene Folgerungen geschlossen, und danach wird dann alles durcheinander geworfen, um die Schuld an Problemen schlussendlich dem Spiel selbst bzw. seiner Industrie und ihrer Kultur in die Schuhe zu schieben. Das wäre weniger schade, wenn der Autor, Nicolas Freund, dem Spiel selbst nicht durchaus wohlwollend gegenüberstände. Man würde uns ja gerne offiziell im Kreise der anerkannten Kunstfähigkeit begrüßen, so Freund, aber, so sein Hauptargument, wenn nicht mal der Autor eines Games einwandfrei erkennbar ist, am Feuilleton läge es ja nicht, aber der Kulturbetrieb ist nun mal so und da müssten wir, die Spielehersteller, uns schon ein wenig anpassen. Wir könnten ja nicht verlangen, dass wegen uns mehrere hundert Jahre Diskurstradition über den Haufen geworfen würden, nur weil wir die Autoren unserer Spiele nicht in den Vordergrund schieben wollen und stattdessen hinter irgendwelchen Studionamen verstecken. Verlangen wir das? Haben wir das je? Weiß ich nicht, und wenn, dann habe ich das nicht mitgekriegt. Bislang ist mir die Branche in der Hinsicht aber eigentlich als eher bescheiden, um nicht zu sagen unterwürfig, vorgekommen. Eine Änderung der Diskurstradition hat bislang niemand gefordert. Was offenbar ein Fehler war und deshalb jetzt und hier von mir nachgeholt wird, Bescheidenheit war zugegebenermaßen noch nie meine ganz große Stärke. Denn was das Anpassen angeht, müssen wir nicht, dürfen wir nicht mal. Der Kulturbetrieb kann sich seine Arroganz in den südlichen Darmausgang schieben, denn natürlich werden wir die Kunstform-Game nicht korrumpieren und ihrer Einmaligkeit berauben, nur damit das deutsche Feuilleton sich weiter erwähntes Körperteil wundsitzen und seine autoritäre Autorenverherrlichung hegen kann. Und weil so ein bisschen Polemik natürlich unterhaltsam ist, von alleine aber noch keine Argumentation liefert, und weil ja auch die Kunstform Kolumne selbst in ihrer Erscheinungsform als Polemik zumindest den Anschein einer halbwegs tragfähigen Argumentation verlangt, werde ich das jetzt noch ein wenig begründen. Was eine eitle Untertreibung ist, denn natürlich wird die Argumentation gründlich und vor allem grundlegend. Dazu wird es unerlässlich sein, den Artikel in entscheidenden Strecken zu zitieren, denn wir wollen ja genau sein. Nachdem der Autor anfangs nämlich den durchaus richtigen Befund liefert, dass die Autoren selbst der wichtigsten Computerspiele der letzten 40 Jahre außerhalb von Fachkreisen so gut wie niemandem bekannt sind, schreibt er weiter: Die Werke dieser Männer sind auf der ganzen Welt bekannt, die Verkaufszahlen gehen in die 100 Millionen. Computer- und Videospiele sind die erfolgreichste Erzählform der Gegenwart. Doch die Namen der Erzähler sind kaum jemandem geläufig. Dafür gibt es Gründe, die in der Struktur der Spielindustrie und der Mechanik der Kulturgeschichte liegen. An der Stelle hatte ich tatsächlich noch Hoffnung, dass der Artikel es hinbekäme, das lange schon überfällige Packen des Kulturbetriebs an die eigene Nase, die Erkenntnis, dass Games nun mal anders sind und deshalb auch anders behandelt werden müssen, wenn der Kulturbetrieb seinen feuilletonistischen Offenbarungseid in Bezug auf Games endlich überwinden und intellektuell wieder zahlungsfähig werden will. Aber ich hätte gewarnt sein müssen, denn neben dem korrekten Erwähnen von Mechanismen der Industrie und der Mechanik der Kulturgeschichte fehlt das wichtigste Argument für das Verschwinden des Autors im Game. Ich werde darauf noch eingehen. Doch zunächst einmal formuliert Herr Freund weiter: Jedes Buch hat einen Autor, jeder Film und jedes Theaterstück einen Regisseur, jedes Musikstück einen Komponisten, jedes Bild einen Maler oder Fotografen. Computerspiele haben jedoch keinen. Was eigentlich? Es gibt nicht einmal ein Wort für den Chefentwickler eines Computerspiels. Genau bis dahin hielt meine Hoffnung, um dann in sich zusammenzufallen. Denn natürlich gibt es die Rolle des Chefentwicklers in so gut wie jedem Entwicklungsteam. Schon hier endete also die Recherchetätigkeit des Autors, wie der nächste Satz klar macht. Und ohne einen solchen Autor oder Urheber gibt es auch keinen Platz im öffentlichen Diskurs. Denn im Kern jeder Betrachtung und schließlich Kanonisierung von Kultur stehen die Namen ihrer Schöpfer. Und hier wirft er jetzt so viel durcheinander, dass der Artikel sich von dem Kuddelmuddel nicht mehr erholen kann und wird. Denn erstens ist der Chefentwickler nicht notwendigerweise der künstlerische Kopf. Dafür muss er viel zu viele technische, ökonomische und auch soziale Komponenten jonglieren. Der kreative Kopf eines Games, wenn es denn nur den einen gibt, wird von solchen Fragen aus sehr guten Gründen befreit, genau damit er noch Platz für die Kreativität hat. Jetzt könnte man einwenden, dass dann eben der kreative Kopf der Entwicklung gemeint sei. Den könnte man doch als Autor hervorheben. Darauf werde ich gleich eingehen. Erstmal würde ich gerne den zweiten Satz des Zitates auseinandernehmen, nachdem es ohne einen Autor keine Betrachtung und Kanonisierung von Kultur geben kann. Denn da habe ich mal ein paar Fragen an dich, Kulturbetrieb. Wenn Beethovens Missa Solemnis, seine Klaviersonate Nummer 32 oder die fünfte, wenn die alle von Rockstar Music veröffentlicht worden wären, ohne Nennung des Komponisten, klänge die Musik dann anders? Wäre sie weniger überliefernswert, emotional weniger auffühlend, weniger genial? Wenn die Mona Lisa von Activisione Firenze veröffentlicht worden wäre, als vierte Folge der Serie Women of Florence, wäre ihr Lächeln weniger geheimnisvoll, die Komposition des Bildes weniger eigenartig, die ganze Wirkung dieser Frau weniger unergründlich, schön, abweisend, verführerisch und kalt zugleich? Ich könnte hier endlos weitermachen. Braucht der Faust den Goethe, um ein ewiges Kunstwerk zu sein? Die Odyssee den Homer? Der Macbeth den Shakespeare? Bei letzten beiden ist ja sogar unklar, wer das überhaupt war, der Autor. Braucht der Denker den Rodin? Guernica den Picasso? Existieren all diese Meisterwerke nur, weil man ihre Autoren kennt? Und dann schließt sich sofort die nächste Frage an. Wozu genau benötigt der Kunstbetrieb eigentlich den Autor? Wenn es nicht um eine rein autoritäre Verehrung bzw. ihren dunklen Zwillingen die Verdammung geht, worum geht es dann? Geht es um die Einordnung in Zeit und Ort des Kunstwerks? Nun, diese Informationen bekommt man bei Games beim Blick aufs Release-Datum. Geht es um die individuelle autobiografische Komponente? Dann kann mir Herr Freund sicher auch etwas über die individuellen Lebensumstände jener Künstler nennen, welche das Gilgamesch-Epos geschrieben oder die Höhlen von Altamira und Lascaux verschönert haben. Oder gelten diese Malereien nicht als Kunst, das Gilgamesch-Epos als Trivialliteratur? Nun muss man Herrn Freund zugutehalten, durchaus zu erwähnen, dass die Fixierung auf den Autor eines Kunstwerks erst nach dem Mittelalter einsetzt. Aber was er dabei vergisst, er diskutiert keine Sekunde lang, ob es also diese Fixierung überhaupt braucht. Und wenn ja, welche Kunstform sie, warum, benötigen? Und warum, wenn man schon so auf einen Autor fixiert ist, schaut man sich als Rezensent von Spielen eigentlich nicht mal kurz die Credits an, wenn man schon unbedingt wissen will, wer dahinter steckt. Der Lead-Designer, das, Herr Freund, ist die Bezeichnung für den kreativen Kopf, wenn Sie denn schon unbedingt einen benötigen, steht meist ganz weit oben. Die Recherchezeit dürfte selten mehr als 30 Sekunden betragen. Man muss also gar nicht mal allzu lange darüber nachdenken, dass es kaum das Fehlen des Autors ist, weswegen das Feuilleton Spiele nur mit spitzen Fingern anfasst, wenn überhaupt. Denn dass Freund die Frage gar nicht aufwirft, ob der auf den Autor konzentrierte und ihn auch einfordernde Kunstdiskurs überhaupt ein legitimer ist, dies ist durchaus Programm und keineswegs nur eine Nachlässigkeit. Er sucht Bestätigung für den Befund bei Foucault und anderen, die aber eben auch letzten Endes nur den unbestrittenen Befund bestätigen und keine guten Gründe für denselben. Worum es dem Autor aber eigentlich geht, das wird kurz darauf klar. Nachdem er ein weiteres Mal seine Unkenntnis des Entstehungsprozesses eines Games klargemacht hat, Zitat, doch anders als beim Film fehlt bei Spielen eine Instanz wie der Regisseur, der Produzent oder der Showrunner, der alles zusammenhält, nennt er ein paar dieser Autoren, die es ja seiner Argumentation nach eigentlich gar nicht gibt, um dann zu erklären, die würden halt für ein Studio arbeiten und das Studio als unscharfe Instanz, Zitat Freund, tauge als Autor nicht. Jetzt ist das alles durchaus nicht völlig falsch, aber es wird so falsch eingeordnet, dass man kaum weiß, wo man mit dem Zurechtrücken beginnen soll, wenn man nicht den fundamentalen Unterschied der Kunstform Game gegenüber allen anderen Kunstformen kennt. Das Abgefeimte von Freunds Argumentation ist, dass sie auf diese Unkenntnis der Leser setzen kann. Ach, wenn es doch eine journalistische Instanz gäbe, deren Aufgabe es wäre, solche Unterschiede für die kunstinteressierte Zahnarztgattin herauszuarbeiten, die Unkenntnis zu beseitigen. Man könnte sie Kulturseite nennen oder französisch Feuilleton. Dass ein Kunstwerk zwar eine Art Autor hat, der aber seine Rolle innerhalb eines viel größeren Zusammenhangs interpretieren muss. Dass dieser größere Zusammenhang die Kultur der Entstehung dieser Kunstform prägt und einem überbordenden Individualismus nicht nur wenig Raum lässt, sondern dass dieser Individualismus sich sogar schädlich auf das Kunstwerk auswirken würde. Das alles hat der Freund erahnt und auch irgendwie im Artikel untergebracht, ohne es als irgendwie legitim zu kennzeichnen. Für ihn sind die unterscheidenden Merkmale der Kunstform das Problem, wo sie feuilletonistischer Auftrag sein sollten. Dann nämlich würde er vielleicht erkennen, dass die Einzigartigkeit des Games als inhärent offene Kunstform eine Rolle spielen könnte. Entweder kennt er also den Begriff des offenen Kunstwerks nicht, oder er setzt auch hier wieder auf die Unkenntnis der Leserschaft. Und ja, ich werde gleich noch erläutern, was es mit der offenen Form eines Kunstwerks auf sich hat, und nein, den Begriff habe nicht ich erfunden. Was ihn, Herrn Freund, aber interessiert, zu zeigen, dass der Igitt-Faktor des Games in diesem Mangel an Autoren zu suchen ist. Weil der einzelne Entwickler kann sich hinter dem Kollektiv verstecken und fühlt sich für sein Werk nicht verantwortlich. Und deshalb gab es Gamergate, sind viele Spiele übertrieben gewalttätig und sexistisch, gibt es in den Communities Rassismus und Frauenhass. Alle Skandale, die, so der Autor, dann hinter den Fassaden der Unternehmen versickern, weil eben kein Autor zur Stelle ist, den man verdammen kann. Das Feuilleton als ethische Straßenreinigung, der man gemeinerweise das Kehrwerkzeug nicht liefert. Und hier ist jetzt wieder so viel falsch, dass man gar nicht, auch nicht, wenn man ein ganzes Stück jünger wäre als ich, so viele Haare auf dem Kopf haben kann, wie man raufen möchte. Denn erstens gibt es vergleichbare Skandale, die im Übrigen keiner bestreitet und die gerade auch unter Entwicklern immer wieder sehr diskutiert wurden, auch in jedem anderen Kulturbetrieb. Schon mal was von Harvey Weinstein gehört? Woody Allen? Roman Polanski? Wem gehen die misogynen Altherrenfantasien von Robert Walser nicht auf den Senkel? Wer hat noch nicht von den massenhaften Misshandlungen bei den Regensburger Domspatzen gehört, einem der wichtigsten Kinderchöre weltweit? Glaubt irgendjemand an den Theatern und in den Museen dieser Welt, im bildenden Kunstbetrieb, gäbe es keinen Missbrauch von Macht, keinen Rassismus? Laut Herrn Freund scheint es auch keine übertrieben gewalttätigen oder sexistischen Filme und Bücher zu geben. Wann hat er das letzte Mal in ein Kino reingeschaut oder in eine Buchhandlung? Das alles entschuldigt natürlich nichts. Aber es sollten doch bei ethischen Beurteilungen nicht zwei Maßstäbe gelten, nur weil einen die Recherche eines Namens eine halbe Minute Lebenszeit kosten könnte. Und zweitens konstruiert Freund hier ein klassisches Victim-Blaming. Der Kulturbetrieb erweist sich bislang als zu faul, zu überheblich oder zu dumm, um das Game als Kunstform verstehen zu wollen. Und schuld daran ist das Game, weil es seine Autoren erst an dritter Stelle der Credits nennt. Hinzu kommen die Handvoll Spiele, welche den ethischen Normen du jour nicht entsprechen. Ein Mittelalterspiel ohne Schwarze, ein paar pubertär geträumte Frauenbrüste. Alles schlimm genug, aber kein Grund, die mehr als 100 Games, die jeden Tag veröffentlicht werden, als Kunstform in Toto zu belächeln. Es geht doch nichts über einen hübschen Popanz. Man muss sich nicht einmal mehr die Mühe machen, sich mit der Form an sich auseinanderzusetzen, obwohl es exakt die gleichen ästhetischen und ethischen Fehltritte mit exakt den gleichen Korruptionshintergründen in jeder anderen Kunstform auch gibt. Und den Unterschied begründet Freund damit, dass der Autor nicht schon auf der Titelseite steht. Man muss doch beim Schreiben irgendwann mal selbst merken, wie erbärmlich dünn das Ganze ist. Ich denke, es wird jetzt dann mal Zeit, Herrn Freund und anderen interessierten Kulturredakteuren ein paar grundsätzliche Dinge zu erklären, aus denen sich dann folgerichtig ergibt, warum im Game der Autor wesentlich weniger wichtig ist, warum im Gegenteil der Rezipient, also der Spieler, eine zentrale Rolle im Kunstwerk spielt und warum das Feuilleton deshalb gut daran täte, einmal alles, was es glaubt, über Kunst zu wissen, in Frage zu stellen. Denn das Game tut, nicht primär, aber als logische Folge seiner Eigentümlichkeit, genau das, den geltenden Begriff der Kunst an und für sich in Frage zu stellen. Und eine fruchtbare Auseinandersetzung im feuilletonistischen Rahmen kann also erst beginnen und setzt voraus, dass den Verantwortlichen in den Redaktionsstuben dies bekannt ist. Bevor sie also Autoren für Games einfordern, fordert die Kunstform Game von ihnen zu begreifen, dass diese Forderung Unfug ist. Genauso gut könnte sie von der Musik fordern, konkrete Bedeutung zu vermitteln. Und hier wird es dann, wie schon in einigen früheren Kolumnen, Zeit darauf hinzuweisen, was es bedeutet, dass das Game eine offene Kunstform ist. Den Begriff offene Kunstform hat niemand Geringeres als Umberto Eco in den späten 50er Jahren geprägt, lange bevor es Computerspiele als Massenphänomen gab. Er meinte damit ein Kunstwerk, das erst in der Auseinandersetzung mit dem Publikum durch die Interpretation des Kunstwerks vollständig wird. Er sieht diese Formen in der Musik, in der Komponisten begannen, den Musikern mehr Spielraum bei der Interpretation zu überlassen, aber auch im Brechtschen Theater. Das Game konnte er natürlich nicht antizipieren, aber mit dem Game im Hinterkopf lese man einmal seine Definition. Das Kunstwerk, schrieb er, ist hier offen, so wie eine Diskussion dies sein kann. Die Lösung wird erwartet und erhofft, muss aber aus der bewussten Mitarbeit des Publikums hervorgehen. Wenn es also eine Kunstform gibt, die inhärent offen ist, dann das Game, denn es existiert physikalisch nicht einmal wirklich, wenn es nicht gespielt wird. Ohne Spieler bleibt es eine vollständig abstrakte Sequenz von binären elektrischen Zuständen, ohne jede Bedeutung. Natürlich kann man die philosophische Frage stellen, ob das letzte Abendmahl als Wirkmacht existierte, wenn man Santa Maria delle Grazie auf alle Zeiten absperrte und nie wieder öffnete. Aber abseits solcher eher abstrakter Überlegungen würde niemand bezweifeln, dass das Gemälde immer noch physikalisch als direkt rezipierbare Form existiert. Ein Bild schaut man direkt an und rezipiert es in der Anschauung. Eine schier endlose Zahlenkolumne aus Einsen und Nullen kann man auch anschauen. Ich kann jetzt natürlich nicht für Herrn Freund sprechen, aber mir zumindest würde ihr Charakter als Spiel so aber verborgen bleiben. Das Kunstwerk, schreibt Eco, wird zu einer Art Diskussion. Und eine Diskussion hat niemals nur einen Autor, sondern mindestens so viele, wie sie Diskussionsteilnehmer hat. Und Games haben zuweilen Millionen. Das Kunstwerk, das beim Spielen erst entsteht, entsteht so nur durch die Spieler. Die Kunstform verlangt ihn und kann ohne ihn nicht existieren, denn ohne ihn ist das Kunstwerk nicht greifbar existent. Dies ist keine abstrakte ästhetische Überlegung. Dies ist der Kern dessen, was Spielen überhaupt ist. Unsere Autoren, die Game Designer, müssen diese fundamentale Erkenntnis zumindest instinktiv verstanden haben, sonst können sie ihren Job nicht machen. Verstünden sie sich als Autoren, sie würden die Form beschädigen. Eco schreibt an anderer Stelle: Wir könnten auch sagen, dass der Begriff offenes Kunstwerk das meint, was Riegel Kunstwollen nannte und Erwin Panofsky besser als letzten und endgültigen Sinn bezeichnet, unabhängig von den bewussten Einstellungen des Urhebers. Sprich, der Sinn eines Spiels, der Willen des Spiels als Kunstform, sein ganzer Sinn besteht darin, unabhängig von den Intentionen seiner Urheber zu werden. Das aber sieht der Herr Freund ganz anders. Und um das zu begründen, schmeißt er dann alles in einen Topf und rührt kräftig um. In vielen Punkten ist die Gamer-Szene nicht sehr reif, schreibt er. Sie verlässt sich auf eine Art gesellschaftlichen Welpenschutz, unter dem aber inzwischen nicht mehr jugendlicher Leichtsinn toleriert wird, sondern so ziemlich alles, von sinnloser Splattergewalt bis zu offenem Hass. Wenn die Menschen hinter den Spielen stärker in den Vordergrund treten, würde sich das natürlich nicht sofort ändern, aber es wäre ein wichtiger Schritt, Spiele als Kulturgut ernster zu nehmen und es würde auch den Entwicklern helfen, ihre gesellschaftliche Rolle ernster zu nehmen. Zitat Ende. Nicht nur schmeißt er hier die Gamer-Szene und die Entwickler in einen Topf. Er behauptet auch, überprüfbar wahrheitswidrig, dass in dieser Szene einfach alles geduldet würde, womit er die Ignoranz des Feuilletons ganz einfach mal den Entwicklern in die Schuhe schiebt. Und dann behauptet er als Ursache dafür, dass das Feuilleton nun mal Gesichter braucht, die es dann zum Schafott der öffentlichen Diskussion führen kann, um diese anarchistische und verantwortungslose Bagage zu disziplinieren. So verzweifelt habe ich noch niemand darum betteln hören, die zukünftigen Delinquenten mögen seinem Stand doch bitte die Folterwerkzeuge in die Hand drücken, mit denen ihnen demnächst die Haut vom Leibe gezogen wird. Und wie komplett ahnungslos Freund in der Sache ist, das verrät dann der direkt darauf folgende Satz. Zitat: Sie, gemeint sind die Entwickler, sollten an Debatten teilnehmen und sie sollten in den Medien präsenter werden, um, wie andere Künstler auch, ihre Werke zu diskutieren. Jetzt müssen Sie ganz stark sein, Herr Freund. Das tun wir Entwickler, seit Jahrzehnten. Die Spiele sind unser Debattenbeitrag und unser Beitrag ist, dass wir die Debatten eröffnen. Klar, nicht alle sind gut oder als Debatte wert, geführt zu werden, aber Qualitätsprobleme gibt es in jeder Kunstform. Vor allem aber ist das Feuilleton intellektuell zu träge, diesen einfachen Satz zu begreifen. Spiele sind Räume, in denen Debatten zwischen Spiel und Spieler geführt werden. Es ist nicht Aufgabe der Architekten dieser Räume, die in ihnen geführten Debatten zu zensieren. Muss irgendwer erst ein Spiel zum Thema designen, damit sie das in ihre zugemauerten Hirne kriegen? Und genau diesen Sinn der Kunstform, Debattenräume zu öffnen, kritisiert Herr Freund und meint, wir, die Architekten dieser Räume, sollten uns zu Autoren einer vorgeskripteten Diskussion aufschwingen, damit die Damen und Herren Feuilletonisten ihr autoritäres Denken streicheln können und die Games pflegeleicht gebügelt und gefaltet auf den Schreibtisch gelegt bekommen, als wären sie fertige, bereits vollständig geführte Debatten, die man dann rezipieren und rezensieren kann. Um es noch einmal klar zu sagen, ein Spiel erzählt primär keine Geschichte, führt keine Musik auf, ist keine Abfolge von Bildern und/oder Bewegungen oder auch nur ein aus diesen Kunstformen zusammengefügtes. Es ist natürlich all dies. Ein Game ist aber als allererstes eine Diskussion zwischen einem geschaffenen Möglichkeitenraum und denjenigen, die diesen Raum betreten und erforschen. Game Designer stellen eine Frage, und die will beantwortet werden. Wir konstruieren ein Problem und erwarten vom Spieler, dass er die Lösung dazu findet. Wir schaffen Dialog, wir schaffen Debatte. Und wenn das Design gelingt, dann ist diese Debatte herausfordernd, intellektuell aufrichtig und bereichernd. Dann, und genau dann, ist das Spiel gut. Beim letztjährigen Deutschen Entwicklerpreis hatte ich die Ehre, den Preis für bestes Game Design überreichen zu dürfen. Der Zufall wollte es, dass ich den Gewinner schon vor ein paar Jahren in der Schweiz kennengelernt hatte, ein stiller, beinahe scheuer Mensch. Dies ist oft typisch für Game Designer. Einer der Gründe dafür, sie sind nicht nur dialogfähig, sie brauchen sogar den Dialog. Er ist für sie intellektuelle Lebensgrundlage. Zuzuhören ist für sie viel spannender, als selbst die Klappe aufzureißen. Sie sind Frager, keine Beantworter. Sie machen Spiele, weil sie sich für die Antworten der Spieler interessieren. Und aus diesen Menschen will das Feuilleton Autoren machen. Man würde ihnen viel Glück wünschen, wäre man zynisch genug, die Kunstform fundamental unterminieren zu wollen. Als Dialogermöglicher sind Game Designer natürlich im Heute geradezu ein Anachronismus. Unzeitgemäß in einer Zeit, in der die Gefängniswärter des Dialogs die meiste mediale Aufmerksamkeit genießen, diejenigen, die Dialogmöglichkeiten haupt- und nebenberuflich wegschließen. Vielleicht der Frage könnte sich der Kulturbetrieb ja mal stellen, sind Games aber auch genau deshalb die erfolgreichste Kunstform unserer Zeit? Sie sind der Ort, an dem man eben nicht von selbstverliebten Lautsprechern zugemüllt wird, sondern an dem jemand zuhört und auf der Basis nachvollziehbarer Regeln auf uns reagiert. Games sind das genaue Gegenteil des Internet-Trolls. Der Ort, an dem weder das Autoritäre noch Autoren das Sagen haben, sondern nur die Möglichkeiten, die es innerhalb der Regeln gibt. Und ganz sicher hat dort auch das Feuilleton nichts zu sagen. Zumindest keines, das nicht mal den definierenden Hauptvektor der Kunstform in seiner Wirkung begreifen will, Interaktivität. Die Offenheit der Kunstform als konstituierendes Prinzip derselben. Sprich, wenn das Feuilleton über Games schreiben will, muss es sich selbst ändern. Seine Autoritätshörigkeit muss sterben, damit es Spieler werden kann. Und dann, erst dann, kann es auch über Games urteilen.